Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Heute sprechen wir über Zahlen, Mengen und die kindliche Faszination für die Welt der Mathematik. Und Kerstin Vogt, unser heutiger Gast, kennt sich darin wirklich gut aus. Sie ist nämlich studierte Mathematikerin, hat unzählige Fortbildungen zu diesem Thema gegeben und unterrichtet heute an einer Grundschule. Doch bevor es mathematisch wird, möchte ich mich bei meinem heutigen Sponsor bedanken. Und zwar ist das die Quick Online Akademie. Die bietet abwechslungsreich gestaltete Online-Kurse, Webinare und Teamfortbildungen für pädagogische Fachkräfte in der Kita. Bei Quick findet ihr ganz unterschiedliche Kursformate von Kita-Häppchen, Praxiskursen, Experteninterviews, aber auch Intensivkurse und zu allen möglichen sehr aktuell relevanten Kita-Themen. Es gibt zum Beispiel auch etwas zum Thema Ukraine und Kinder auf der Flucht. Dabei arbeitet Quick mit einem großen Netzwerk von Expertinnen zusammen. Die kommen sämtlich aus der Praxis und können euch ganz tolle Impulse geben. Außerdem ist Quick Veranstalter des Kita-Online-Kongresses. Und Quick wünscht uns jetzt viel Spaß bei der Folge und schaut einfach mal vorbei, wenn ihr schauen wollt, wie Weiterbildung für Erzieherinnen und Erzieher heute modern funktioniert. Ja, herzlich willkommen, Kerstin. Bevor du noch mal erzählst, was du eigentlich genau machst und ja, was du mit sozusagen der frühen Zahlenbildung zu tun hast, die ganz wichtige Frage: Wie geht's dir in diesen Tagen? Einerseits ist es super heiß und auf der anderen Seite erleben wir eine Sommerwelle. Wie kommst du durch die Zeit?
Ja, also tatsächlich ein bisschen müde, so, ne? Also wir haben es jetzt sehr heiß und ansonsten bin ich ja im Referendariat gerade, also Grundschullehrerin, und da tatsächlich auch ein bisschen erschöpft, weil eben neben diesen ganzen sommerlichen, schönen Sachen, also draußen zu sein, es ist trotzdem auch anstrengend, weil man kämpft sich so von Prüfung zu Prüfung. Genau, aber sonst geht es mir gut.
Wenn du jetzt sagst, du bist im Referendariat, hast du ja mit Kindern zu tun, die wirklich das erste Mal mit richtiger, ich Anführungszeichen, richtiger Mathematik zu tun haben. Also die lernen das einmal eins, die lernen sich in einem Zahlenraum zu bewegen und das dann zu verschriftlichen. Die lernen die Grundrechenarten, also das, was wir als Mathematik jetzt erst auf den ersten Blick bezeichnen würden. Es gibt nun aber auch Studien, die zeigen, dass irgendwie auch schon Babys so eine Art Mengenverständnis haben. Also die interessieren sich dafür, dass wenn man ihnen weniger Klötze vorlegt als vorher und wenn sich da etwas verändert, das scheinen die schon ganz gut rauszukriegen. Deshalb meine Frage: Haben wir schon von Geburt an eine Art natürlichen Zahlensinn oder fängt dieses Bewusstsein für Zahlen erst in der ersten Klasse an?
Nein, also ist tatsächlich so. Also die Kinder kommen auf die Welt und sie haben tatsächlich schon ein Zahlenverständnis von 3 bis 4 Dingen. Man ist sich da nicht ganz sicher, aber definitiv von 3. Das heißt also, Kinder können Dinge in der Anzahl bis zu 3 genau unterscheiden. Und man hat das tatsächlich untersucht und konnte eben auch feststellen, dass das eben nicht nur sozusagen also visuell passiert, sondern eben auch tatsächlich also tonal, also über Töne. Also Kinder können halt wirklich sehr genau unterscheiden zwischen 2 bis 3 Tönen. Und ja, das setzt sich dann tatsächlich das wird dann eben erweitert und setzt sich dann eben bis zur Schule fort. Also das heißt, wenn ich also dann Kinder in die Schule bekomme, auch in die erste Klasse, habe ich zurzeit auch gerade Kinder in Mathematik, dann bringen sie schon ein bisschen mehr mit als nicht. Also da passiert schon in den ersten Jahren in dem Kindergarten, in der Kindergartenzeit, in der Kindertagesstättenzeit sehr, sehr viel.
Wie entwickeln sich denn da, oder was entwickelt sich denn da vor allen Dingen? Also wir haben ja auf der einen Seite, muss man ja sagen, dass Zahlen ja nur sowas Art von Synonym sind für Mengen, für Dinge, die wir in der realen Welt sehen. Zahlen sehen wir ja erstmal nicht. Natürlich als Symbol, aber sie sind ja nicht, das ist ja nichts, was ein Kind greifen kann. Auf der anderen Seite, was entwickeln Kinder, wenn es sozusagen um Themen der Mathematik geht?
Genau, also tatsächlich merke ich, wenn Sie schon fragen, sozusagen, es gibt tatsächlich mehrere Aspekte beim Zählen. Also nämlich tatsächlich, also ne, ist es eine Menge oder geht es um die Zahl, die wir sehen, oder geht es tatsächlich um das Zahlwort, geht es um viel und nicht so viel. Und ich würde sozusagen mal so ganz kurz umreißen, also tatsächlich mit ungefähr einem Jahr erweitert sich das dahin, dass Kinder eben unterscheiden können zwischen 0 bis 5 Dingen. Und so im Laufe der Zeit, also ich bin da auch ziemlich begeistert eigentlich von einem Modell von der Christine Krajewski, falls da noch irgendwie jemand weiter recherchieren möchte. Und das ist tatsächlich auch das, was ich in Kindergartenprojekten auch erlebt habe, dass die Kinder ganz am Anfang natürlich hören, also was sagen die Eltern? Okay, wir haben 5 Abende noch und dann fahren wir in den Urlaub und so weiter. Und sie haben eben ganz am Anfang ja sozusagen eine Zahlwortkenntnis. Sie hören das, sie plappern das vielleicht auch nach. Und man sagt dazu, das sind so diese Basisfertigkeiten. Und dann funktioniert das aber mit der genauen Zahlenreihenfolge eigentlich noch nicht so ganz, ne? Also da so 3, 5, 7, 12. Und dann geht das tatsächlich so ein bisschen weiter mit 3 bis 5 ungefähr. Das hängt natürlich auch von jedem Kind ab und so. Und dann versuchen die Kinder schon sozusagen genauer zu werden in der Zahlwortreihe, aber sie entwickeln auch ein Mengenverständnis für große Mengen. Also wer Kinder hat, wer auf jeden Fall in der Kita mit Kindern arbeitet, die werden das kennen. Okay, wie viele Erbsen hast du auf deinem Teller? Ja, ich glaube Millionen und so. Und dann bauen die Kinder in dem Alter ein Größenverständnis auf, aha, das ist sehr, sehr viel. Also ne, wir haben sehr, sehr viele Erbsen auf dem Teller. Oder Dagobert Duck hat ganz, ganz, ganz viele Millionen Taler von Geld zum Beispiel. Und das ist aber tatsächlich verknüpft, also man sagt dazu mit einer Größenvorstellung, also das, man muss sich das so vorstellen, ja, also wenn ich das jetzt übersetze mal in Schritte, also ein Kind macht 5 Schritte, dann muss es ja auch in etwa einschätzen können, okay, ich mache diese 5 Schritte. Und das fällt dort, noch nicht so ganz zusammen, aber ein Kind muss sich eben auch diese Größe dieser Menge bis 10 eben dann auch vorstellen können. Und da kommen wir sozusagen so zu diesem dritten Schritt, ja, also zu diesem tieferen Zahlenverständnis, was so in etwa auch dann zum Schuleintritt in etwa einhergeht, dass Kinder sich also vorstellen können, 5 Schritte und was daraus aber auch folgt, dass sie eben diese Zahl 5 zum Beispiel tatsächlich auch zerlegen können und sagen können, okay, ich mache erst 2 Schritte, und später dann 3 Schritte. Oder dann eben auch sehen, okay, die 2 Schritte sind weniger weit als die 3. Also man sagt da, das nennt man eben Größenvorstellung. Es geht nicht nur um diesen Zahlbegriff, sondern auch, wie weit weg ist das? Wie groß ist der Haufen? Und das fällt sozusagen eigentlich dann so in diesen dritten Schritt dann zusammen.
Wo im Alltag erleben denn Kinder Zahlen? Sie haben jetzt schon gesagt, die Eltern erzählen von Zahlen in irgendeiner Form. Wo in der Kita vielleicht entdecken denn Zahlen, Kinder Zahlen, Muster, Formen etc. für sich, also auch geometrisch oder Mengen oder so.
Genau. Ja, also tatsächlich ist es überall, also wirklich überall. Also ich habe tatsächlich mit meinen Studierenden, die ich im mathematische Frühbildung sozusagen ausgebildet habe, habe ich dann immer so ein Sprachspiel gemacht. Und dann haben wir einfach nochmal die Sprache untersucht. Ja, also sucht euch einen Schatz zusammen und dann kommt eben schon, okay, ich habe 2 Knöpfe ausgesucht. Und das ist natürlich das, was den Kindern auch die ganze Zeit begegnet in der Sprache, also durch die anderen Kinder, durch Erwachsene, durch die Kita-Erzieher. Auch, okay, was, du bekommst heute 2 Eiskugeln, natürlich sozusagen auch in ihrem Umfeld. Es ist aber auch so, dass natürlich uns Zahlen im Alltag auch bereitstehen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an meinen Sohn jetzt, also aus meiner eigenen Erfahrung, dass er tatsächlich jedes Autokennzeichen untersucht hat und versucht herauszufinden mit 4 Jahren, also was sind das für Zahlen, welche Systematik steckt dahinter und so weiter. Ich kann mich an Kita-Kinder erinnern, die entdeckt haben, dass eben im Park an den Bäumen eben auch Nummern waren, weil tatsächlich jeder, also das Grünflächenamt oder so eben tatsächlich da auch eine bestimmte Kartierung hat. Es ist so, dass man beobachten kann, wenn Kinder zur Kita-Reise fahren. Okay, wie viele Nächte brauchen wir noch? Und dann geht es auf Kita-Reise. Wie lange fahren wir dahin? Also das ist eigentlich etwas, was uns wie auch Sprache die ganze Zeit begleitet. Ich glaube nur, dass es eben vielen nicht so bewusst ist. Und das ist jetzt vielleicht zu Zahlen, zu Mengen, aber das gilt natürlich genauso auch für Formen, ja, also Kinder spielen mit Bausteinen, sie klettern auf Klettergerüsten, da erobern sie sich schon diesen dreidimensionalen Raum. Genau, ne? Bausteine haben bestimmte Formen, die Bücher haben bestimmte Formen. Tatsächlich vielleicht auch ein schönes Beispiel, also sich mit Formen zu beschäftigen, sind eben Mandalas, welche Form haben natürliche Materialien wie Kastanien, wie die Kastanienblätter, vielleicht die Buchecker und so weiter. Oder auch die Stöcke, ja, wie viele Stöcke. Also das kann man sich in der Großstadt Kita genauso wie auch im Wald vorstellen, ja. Also wie viele Stöcke brauchen wir gerade, um eben ein Indianerzelt aufzubauen? Ach, das reicht noch nicht, wir brauchen noch vier. Oder das muss noch mehr sein. Also schon alleine dieses weniger und mehr ist ja quasi schon eine Beschäftigung mit der Mathematik und dann eben auch später genauer dann eben mit den genauen Zahlen dazu.
Das bringt uns ja sozusagen gleich auf einen ganz wichtigen Punkt und die Frage, wie können eigentlich pädagogische Fachkräfte in der Kita dieses natürliche Zahleninteresse oder dieses natürliche mathematische Bewusstsein auch ja im Alltag aufgreifen? Also du hast jetzt erzählt, dein Sohn hat Nummernschilder gelesen, bei meinem war es der Lego-Katalog. Und im Lego-Katalog sind immer so kleine Nummern gedruckt oder so kleine Altersangaben gedruckt. Und mein Sohn hat sehr schnell sozusagen sein Zahlenspektrum erweitert von, sagen wir mal, 3 bis 18, indem er herausgefunden hat, dass da man lesen kann, ab wann dieses Set ist, dieses Spielzeug. Und dann konnte er immer sagen, okay, dafür bin ich schon alt genug und dafür noch nicht.
Also ich würde da sozusagen mal in zwei Richtungen gehen. Also zum einen ist es, glaube ich, genau das, was wir jetzt oder was uns verbindet mit den Kindern, die Kinder zu beobachten und sie da eben tatsächlich nicht auszubremsen und sie dann gegebenenfalls auch sprachlich zu begleiten oder auch nachzufragen, wie bist du denn drauf gekommen oder das interessiert dich. Was hast du heute rausgefunden oder wie geht's denn weiter oder was meinst du, wie ist das bei den 10-Jährigen und so weiter. Also diese Beobachtung dann für Kita-Erzieher ist eben enorm wichtig, da tatsächlich auch damit sprachsensibel, aber eben auch sensibel umzugehen, um so eine Themen aufzugreifen. Und der andere Bereich ist aber tatsächlich auch eben Lernumgebung den Kindern da bereitzustellen. Also ne, das kann tatsächlich auch eben sein, so okay, wie viele Stöcke brauchen wir eben für dieses Indianerzelt. Das kann genauso gut auch für eine spielzeugfreie Zeit sein, wo es dann vielleicht nur um die Pappkartons geht. Also welche Arten von Häusern bauen wir denn auf und wie viele Kartons brauchen wir? Müssen wir die Form verändern und so weiter? Also ganz tolle Materialien, also gibt es auch ein Konzept der großen Mengen, das zum Beispiel auch zu arbeiten. Das habe ich in der Kita-Gruppe schon gemacht mit Eisbechern. Also ganz, ganz viele Eisbecher, um dann einfach auch die Chancen zu erarbeiten, was kann man mit diesem Material machen. Oder auch mit ganz, ganz, ganz vielen 1-Cent-Münzen. Ja, also da kommt eben genau diese, oh, 1 Million Münzen. Und dann kommen Kinder auf so eine Frage wie, okay, wer hat denn das meiste Geld? Welche Bilder können wir daraus legen? Wie viele Münzen brauchen wir eigentlich von dem einen Rand zum anderen des Zimmers zu kommen? Wie schwer ist das und so weiter? Und es gilt eigentlich darum, auf der einen Seite Anregung zu schaffen, aber auf der anderen Seite eben auch diese tatsächlichen Fragen der Kinder dann aufzugreifen und ja, laut der NAKES dann eben co-konstruktiv auch zu begleiten, bin ich tatsächlich auch großer Fan davon. Ich denke, es konnte ein bisschen plastisch werden mit den Münzen und mit den Eisbechern. Ne? Es können auch Eislöffelstiele sein, das können Unterleger sein. Das können auch einfach ganz viele Bausteine sein, Kappler-Bausteine zum Beispiel oder so. Ich habe da schon ganz, ganz viele Möglichkeiten gesehen oder auch ganz, ganz viele Murmeln.
Das sind ja jetzt aber vor allen Dingen Projekte, wo ich als pädagogische Fachkraft dabei bin. So, und dann reden wir drüber. Jetzt gibt es ja auch zum Beispiel im Literacy-Ansatz, also in der Leseförderung, da haben wir und Lese- und Schreibebewusstsein, da hat eine Pädagogin, die bei uns im Podcast war, auch gesagt, dass auch dort ganz wichtig ist, sozusagen eine Lese- und Schreibfreundliche Umgebung zu schaffen. Also das heißt, es sind Stifte vorhanden, es sind eine Schere vorhanden, es sind Bücher vorhanden, die man sich nehmen kann. Kann man sowas auch für Zahlen schaffen und sozusagen etwas schaffen, wo auch die Kinder selbst Zahlen, Mengen und auch Verhältnisse zueinander zum Beispiel erarbeiten können? Also zum Beispiel, ein Beispiel wäre ja, ich habe eine Waage, auf die ich die Kuscheltiere wiegen kann. Sowas. Genau.
Genau, also das macht schon Sinn, sozusagen tatsächlich Dinge bereitzustellen. Ja? Also wie zum Beispiel im Herbst eben, tatsächlich, ich habe das vorhin schon angedeutet, natürliche Materialien und sich damit auseinanderzusetzen. Und die Anregung passiert ja dann bei den Eltern oder auch bei den Erziehern, zum Beispiel eben Mandalas da draus zu bauen. Oder auch, okay, wir haben Kastanienblatt, also diese Mustergeschichten. Und insofern, wenn sozusagen eigentlich all das, was so gesagt wird sozusagen, ne, in der Kita, also man braucht Dinge zum Bauen, man braucht Dinge zum Spielen, man braucht Dinge zum Malen, man braucht Dinge zum Lesen. Genau das ist alles sehr förderlich für Mathematik und für die mathematische Bildung tatsächlich auch. Also insofern, das ist immer ein bisschen schwierig, das so einzugrenzen, sagen, okay, man macht nur das und dann ist es gut. Zum Beispiel eben, ich will das kurz an einem Beispiel mit Büchern festmachen. Also wir haben zum Beispiel ein Buch, sagen wir mal, da stehen tatsächlich die sieben Zwerge drin. Wir haben das Märchen, Schneewittchen und die sieben Zwerge, und da ist es tatsächlich für dieses mathematische Verständnis eben auch ganz wichtig. Da haben wir auch wieder die Zahlen. Wir haben ein Schneewittchen, sieben Zwerge. Und da mathematische Fähigkeiten auch mit Prozessen zu tun haben, ist tatsächlich dieses ein kleiner Zwerg und ein großer Mensch. Aber eigentlich haben sie ja bis auf die Größe alles gemeinsam. Nur die Größe ist unterschiedlich, ist tatsächlich auch eine sehr, sehr wichtige Kompetenz dafür. Und insofern, sage ich mal, macht man eigentlich für die mathematische Bildung alles richtig, wenn man das eben aufgreift, aber tatsächlich auch ein ganz gesundes Umfeld eben dort hat, ne? Mit Spielen, Büchern, Stiften auch und Dinge zu sortieren und zu klassifizieren. Und das sind tatsächlich Dinge, die man auch in der Wahrnehmung schult, ja, was man da eben tatsächlich fürs Lesen und Schreiben braucht und eben aber auch für Mathematik. Das ist da von der Seite ja schon auch ähnlich.
Was kann man denn auch, also das ist ja sozusagen etwas sehr Spielerisches, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, wir gehen jetzt raus und erleben Zahlen und so in so einem Stadtgebiet, also zum Beispiel beim Einkaufen und so. Macht das aus deiner Sicht Sinn, auch da sozusagen schon ein bisschen rauszugehen und da auch schon zu sagen, okay, wir rechnen jetzt mal mit Geld und wie viel Geld kriegt man zurück oder sowas? Oder da auch schon ein bisschen der Schule auch ein bisschen vorzugreifen, indem man da auch schon ein bisschen was macht? Oder?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage und mich fragen das tatsächlich auch viele Leute. Also das ist so, dass ich jetzt persönlich und tatsächlich, ich habe eben auch mit hochbegabten Kindern, ich habe mit rechenschwachen Kindern zu tun. Ich habe also von 0 bis tatsächlich zur 6. Klasse. Und es ist so, dass ich niemals von einem Kind vor der Schule rechnen einfordern würde. Also das ist halt wichtig, dass die Kinder verstehen, also 2 ist weniger als 7, ja, also in diesem Zahlenraum 10. Aber wenn ein Kind anfängt zu sagen, okay, ich habe hier 10 Eier und ich packe da noch 6 dazu, Mama, und dann kommt 16 raus, dann würde ich dieses Kind nicht ausbremsen, dann würde ich das nicht sozusagen dort beschneiden und sagen, nee, das machst du erst in der Schule oder so, sondern ich würde immer versuchen, darauf einzugehen, weil es auch gerade das ist, was das Kind beschäftigt. Ich würde aber tatsächlich also so in Richtung Grundschule, Mathematik ist ein Kind eigentlich gut aufgestellt, wenn es also zählen kann, so von 1 bis 10 und auch rückwärts. Und tatsächlich die Zahlen an die richtige Stelle packt und aber auch versteht, wenn ich jetzt 5 sagen kann, dass es da eben auch genau diese 5 Bausteine gemeint sind oder die 5 Finger oder eben die, ja, also 5 Murmeln oder so. Also das ist eigentlich das, was ich versucht habe, am Anfang auch zu erklären, zu sagen, okay, dass die Zahl, die ich sage, dass die auch damit übereinstimmt mit dem, was man sieht, also mit der Menge sozusagen. Da gibt es nämlich verschiedene Zahlaspekte und das müsste eigentlich ein Kind sozusagen mitbringen. Und da sollte man versuchen, das Kind auch zu fördern dahin, aber rechnen muss eigentlich jetzt nicht unbedingt sein. Also im Zahlenraum 10, ne, zu sagen, okay, wir haben 5 und 1 kommt mehr. Wenn ein Kind kann das dann eigentlich, wenn es sozusagen mathematisch schulfit ist, ja, weil es sich das dann auch vorstellen kann. Ja. Also wenn ich jetzt 5 Murmeln habe und meine Freundin hat keine Lust mehr zu spielen, dann kriege ich noch eine dazu und dann sind das 6, weil es dann ja auch weiterzählen kann von 5 zu 6.
Okay. Also gibt es denn Erwartungen, die du jetzt zum Beispiel als Grundschullehrerin hast an die Erstklässler? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, also das sollten die schon können, wenn die zu dir kommen in die erste Klasse, in Sachen Mathematik natürlich?
Sollten, aber wir haben natürlich auch mittlerweile ein anderes Bild vom Kind und sagen, okay, das Kind ist jetzt so da, also gucken wir, was wir damit machen. Und es ist natürlich dann schon so, dass wir dann gucken, dass wir diese Fähigkeiten und diese Fertigkeiten dann versuchen eben auch zu trainieren, ja, zu sagen, okay, also zum Beispiel eben, ne, also wir vergleichen 2 und 4 und so weiter. Genau, und eigentlich ist das ja dann sozusagen tatsächlich nicht mein Job, sondern auch eher der Job von dem Schuleingangstest, eben rauszufinden, okay, das Kind ist jetzt noch nicht schulbereit oder auch nicht. Und da wird ja auch noch mehr getestet, nicht nur die Zahlfertigkeiten, sondern auch, ne, können die Muster fortgesetzt werden? Erkennt es, also hat es denn überhaupt die Wahrnehmung dazu? Also das ist eigentlich die Basis auch dafür, um eben mit Mengen umgehen zu können, kann ich die überhaupt wahrnehmen? Schaffe ich das, die auseinanderzuhalten? Schaffe ich mir das vorzustellen, wenn sich eben eine Murmel unter einem Blatt so versteckt, dass die Murmel da immer noch da ist?
Also kann man sozusagen allen Eltern auch so ein bisschen die Beruhigung an die Hand geben, dass es also keine klaren Vorstellungen darüber gibt, dass mein Kind, ich weiß nicht, bis Zahl X zählen muss, schon die ersten Rechenaufgaben lösen können muss. Wenn es das kann, ist es okay, aber wenn es das nicht kann.
Na, ich bin da so ein bisschen immer sozusagen für sensibel zu sein. Das heißt also ein Stück, also ich meinte das ja von, also ein Kind, das sich den Raum erobert, tatsächlich mit seinem Körper und mit dem linken und dem rechten und dem linken und dem rechten Bein eine Treppe hochgeht, dann ist da gleichgewichtsmäßig in Bezug auf Raum und Raumvorstellung erstmal alles in Ordnung. Wenn ein Kind, ich habe das vorhin angedeutet, bis 10 zählen kann, aber auch rückwärts und alle Sachen sind an der richtigen Stelle, braucht man sich auch keine Gedanken machen. Man sagt, ach du, kannst du mir heute mal helfen, Kartoffeln zu schälen, 5 Kartoffeln, und das Kind kriegt diese 5, weiß, das sind die 5 Kartoffeln, muss man sich auch keine Gedanken machen. Wenn aber das sozusagen vorliegt, dass ein Kind eben 3 Kartoffeln nicht aus dem Sack bekommt, dann sollte man zumindest sensibel damit umgehen, zu sagen, okay, wir müssen das im Auge behalten, wir müssen das beobachten und dann eben gegebenenfalls mit der Schule eben tatsächlich eben über eine Rechenschwäche oder Dyskalkulie auch sich austauschen. Das ist Nämlich so eine Sache, also man kann das auch schon vor der Schule feststellen, aber tatsächlich bis vor dem Alter von 5 Jahren ist es eben auch schwierig für Kinder. Ja, weil es kann sein, dass die Zahlworte einfach nur nachsprechen und man kann das noch nicht so ganz rausfinden. Insofern ist dieses Zeitfenster auch relativ knapp bis zur Schule und insofern geht es ja eigentlich darum, den Eltern zu sagen, okay, wenn ihr das habt, dann ist es in Ordnung. Aber wenn es jetzt auch, wenn da was auffällt, dass ein Kind eben bis 4 Glasmummel nicht raussuchen kann, dass man dann versucht, im Gespräch zu bleiben mit der Schule und da sensibel zu reagieren, zu sagen, okay, wir brauchen hier Förderung, wir brauchen eine Diagnostik, um dann eben auch adäquat agieren zu können. Ne? Weil ein Kind, was eben sehr gut und strukturiert mit Zahlen umgehen kann, wird andere Aufgabenformate erhalten in der Schule als eben eins, was diese klare Struktur braucht, nämlich sich Mengen zu erarbeiten oder auch dann Rechnungen später.
Das heißt aber, man kann es grundsätzlich, könnte man das sozusagen mit geschultem Blick schon vorher erkennen, die Dyskalkulie.
Also ich würde da jetzt mal nicht von jedem ausgehen,
Okay.
aber tatsächlich Menschen, die mit rechenschwachen Kindern gearbeitet haben, ne, oder auch sicherlich lang erfahrene Erzieher bestimmt schon auch, weil da ist ja, also das ist ja wirklich ein Thema sozusagen in dem Vorschuljahr. Also was sagt denn der Arzt bei der Schuleingangsuntersuchung?
Okay. Das bringt mich vor allen Dingen auch schon auf eine der letzten Fragen. Wie ist es denn eigentlich mit Erzieherinnen, Erziehern, die ja vielleicht schulisch bedingt eher sagen, oh, Mathematik war ich immer schlecht und das finde ich vielleicht auch blöd, da gibt es ja auch entsprechende Spruchkarten. Und die sozusagen eine natürlichen Berührungsängste mit Mathematik haben. Was können die denn tun, um sich in diesem Bereich der Mathematik, frühen mathematischen Bildung, ja, sozusagen auf den aktuellsten Stand zu bringen und da auch Praxisimpulse für den Kita-Alltag zu bekommen? Weil das ist ja etwas, wo man selbst jetzt in der Schule keinen großes Mathe-Genie gewesen sein muss und auch kein Mathe-Studium braucht, um sozusagen Kinder mit ihrer natürlichen Neugier in diesem Zahlenraum zu begleiten, vor allen Dingen. Also weil ich glaube, sie darauf aufmerksam zu machen, ist fast gar nicht nötig. Das kriegen die selber schon. Dafür ist es spannend, viel zu spannend. Also wenn man Kindern einen Sack Murmeln hinstellt, fangen die irgendwie schon an, damit was zu machen. Ich glaube, die Rolle der Erzieher ist eigentlich eher so ein bisschen die richtigen Fragen zu stellen und die Kinder so ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Aber wie kriegt man denn dieses Bewusstsein dafür her? Wo kriegt man diese Ideen her? Hast du da einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, ah, das ist spannend, da würde ich gerne mehr darüber erfahren?
Also ich versuche es mal zusammenzufassen, weil es natürlich jeder hat so seine
Ja.
eigenen Wege, Sachen rauszufinden. Natürlich gibt es immer mehr Fortbildungen tatsächlich auch, aber es gibt eben auch, also Tenakis habe ich zum Beispiel gesagt, das wird den meisten Erzieherinnen ein Begriff sein. Also da hat er sich mit dem ko-konstruktiven Ansatz beschäftigt und auch besonders mathematische Bildung. Da sind sehr, sehr viele Beispiele dabei. Es gibt aber auch dieses Konzept zum Beispiel der großen Mengen von Kieran Salih. Es gibt tatsächlich Schuh und Meter aus der Regiopädagogik. Das wird auch vielen Erziehern etwas sagen. Es gibt aber auch diese Konzepte von PIKAS von der TU Dortmund und es gibt auch tatsächlich mehrere Projekte, also Transkicks und so weiter. Also es gibt mittlerweile auch viele Kinderbücher, also zum Thema Zeit von Antje Damm, Mengen, kleine Mengen. Mittlerweile gibt es Wimmelbücher, sind super und das sind ja doch Sachen, die eigentlich auch im Kita-Alltag eigentlich auch schon da sind. Ne? Also zum Beispiel eben Märchenbücher habe ich vorhin berichtet. Ne? Also alles, was sozusagen in diese Traumwelt, abstrakte Welt geht, das sind tatsächlich auch schon Dinge für Mathematik, die wichtig sind. Genau. Ich hoffe, es gibt tatsächlich auch Ausstellungen. Also die kleine Minima, es gibt in Leipzig gibt es die Integrata, manchmal sind auch kleine Sachen dabei im Technikmuseum, dass dann Kinder auch schon anfangen, weil tatsächlich auch so in Richtung physikalische Sachen untersuchen, also Ursache-Wirkungsprinzip ist für die Mathematik eben auch wichtig. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel, 1 plus 2, ich nehme zu einem 2 dazu, was entsteht dann? Ja? Oder auch Ist-Gleich-Gleichungen gleich machen, Memories. Genau. Ich hoffe, ich konnte ein paar Anregungen geben. Also es gibt
Auf jeden
verschiedene
Fall. Genau, ich glaube, da, es gibt ja auch inzwischen einige digitale Fortbildungen,
ja,
die man auch mal besuchen kann oder wo man einfach mal ja, reinschauen kann. Was ich besonders spannend fand, war auch, dass du gesagt hast, dass sozusagen vieles nicht nur Sprachförderung ist oder Sprachanlässe schafft, sondern dass man halt auch, dass auch mathematische Bildung und Sprachbildung oder Leseförderung etc. auch all das häufig zusammenkommt und dieses Weltentdecken, Forschen, Lernen und so, ja, dass man das eben nicht alles voneinander trennen kann und sagen könnte, okay, diese Idee fördert jetzt nur ein Sprachbewusstsein und erweitert den Wortschatz des Kindes, sondern im Zweifelsfall macht es eben auch, schafft es eben auch ein Bewusstsein für Sprache, wenn wir darüber sprechen, wie viele Ameisen wir jetzt im Wald gesehen haben oder ob es viele Ameisen waren oder wenig Ameisen. So, das hängt alles sehr viel zusammen. Und ich glaube, was es da auf jeden Fall braucht, ist einfach ein Bewusstsein oder sich diesem Potenzial auch klar zu werden, wenn man dann durch die Welt geht. Und einfach, das finde ich, ist so ein bisschen das, was es eigentlich auf der einen Seite sehr schön macht,
ja,
diese früh mathematische Bildung sozusagen in der Kita. Auf der anderen Seite, finde ich, fehlt eben dieses Bewusstsein, weil viele Menschen mit Mathematik eben eine sehr negative Beziehung führen. So, dass eben nicht sehr schnell in sozusagen in eine, ja, in Plus, Minus und Hinschreiben und so, all das, was dann in der Grundschule kommt, damit verbinden. Aber im ersten Schritt geht es ja um wirklich die Welt entdecken. Und diese Welt ist nun randvoll mit Zahlen und Mengen und Formen und Mathematik. So. Und das, finde ich, ist eigentlich etwas, was sehr schade ist, dass da einerseits unsere Welt eine mathematische ist und auf der anderen Seite da aber so viel Berührungsängste vor oder so viel Vorurteile gegenüber der Mathematik herrschen.
Genau.
Auch unter Pädagogen, die
ja,
jetzt nicht Mathe studiert haben.
Genau, das ist eben ein bisschen schade, aber ich denke, dass wenn die Kinder eben losgehen und die Welt erkunden, da ist eben auch ganz viel drin. Vielleicht kann ich noch ein Beispiel zum Abschied erzählen, und zwar, oder zum Schluss, ich bin tatsächlich von meiner Vorlesung, die ich gegeben habe, wollte ich nach Hause fahren und ich stand an einer Straßenbahnhaltestelle und ich habe einen Vierjährigen, ungefähr vier, vielleicht war auch dreieinhalb, vielleicht auch knapp fünf, ich weiß nicht genau, aber ungefähr vierjährigen Jungen beobachtet und der drückt da auf einen Knopf und nochmal, 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 nochmal und immer, immer wieder. Und dieses auf den Knopf drücken, das implizierte oder das bedeutete eben, dass wenn er da drauf gedrückt hat, eben die Zeitansage gesagt wurde. Und ich musste da wirklich so überlegen und habe gedacht, ja, also es ist ja nicht nur so, dass er vielleicht jetzt physikalisch überprüft, funktioniert es nochmal, nochmal oder geht es jetzt kaputt oder nicht, sondern eigentlich macht er ja auch tatsächlich eine Statistik. Ne? Also er überprüft, passiert das jetzt wieder, passiert das wieder. Also er hat da wirklich immer wieder und man ist vielleicht eigentlich genervt als Erzieher oder als Eltern, aber eigentlich war es genau das, wo ich dachte, ja, genau das ist einfach, das fasst das irgendwie nochmal schön zusammen, dass er eben immer und immer wieder mit nochmal und noch eins und noch eins und noch eins, das sind ja unsere natürlichen Zahlen, eben genau das eben auf den Punkt bringt. Das ist vielleicht noch ein schönes Bild. So.
Und wenn er Glück hat und diese Zahlen, diese Zeitangabe sehr genau ist, kann man ja, erlebt er dadurch ja natürlich auch, wie sich Zeit verändert auch noch. Also
genau.
Wenn er dann, weiß ich nicht, 60 Mal draufgedrückt hat, ist im schlimmsten Fall eine Minute vergangen.
Genau.
Genau, das ist ja auch
und dann
noch.
Dann hat sich etwas verändert und tatsächlich ist eben Sprache ein Prozess, aber eben die Mathematik eben auch. Ich hoffe, es konnte das ein bisschen klar machen, dass wir eigentlich die versuchen müssen, als Eltern diese Prozesse zu begleiten und auch zu beobachten und auch wertzuschätzen damit.
Und das Schöne ist ja, dass Kinder eben das auch noch wertschätzen. Also finde ich, also Kinder haben eben noch nicht diese Berührungsängste vor Zahlen oder so. Für die ist das alles noch spannend.
Ja.
Und da gibt es noch kein Mathe ist doof oder so.
Genau.
Sondern das ist einfach etwas unheimlich Faszinierendes. Und diese Faszination sollte man auch aufgreifen oder dieses natürliche Interesse daran. Und auch sozusagen thematisieren, auch mit den Kindern darüber sprechen, weil es eben so fördert und weil es natürlich auch die Lust an diesem dieses Neugierigbleiben auch am Leben hält. Und das wird ja von der Schulmathematik spätestens außerhalb der Grundschule eh schon genug kaputt gemacht, sozusagen.
Ja, ich hoffe nicht, also ich tue da einiges dafür. Aber genau, auf jeden Fall ist eben tatsächlich, ne, das ist eben ein Zugang der Welt. So wie es mehrere gibt, ist das eben eine Möglichkeit, sich Dinge zu erklären, zu erarbeiten, eine Sichtweise kennenzulernen oder eben auch exakt zu bemessen. Ja, über die einzelnen Bereiche der Mathematik haben wir ja hier noch gar nicht geschafft zu sprechen. Aber genau, das ist eben ein Schlüssel zur Welt.
Genau. Ja. Und diese Schlüssel kann man nicht voneinander trennen. Ich glaube, das haben wir heute auf jeden Fall gelernt. In den Shownotes zu dieser Folge werden wir auf jeden Fall noch ein paar der Hinweise, die du auch gegeben hast, zu Orten und auch zu weiterführender Literatur zu diesem Thema, werden wir nochmal verlinken, sodass alle Leute, die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt sozusagen eine gute Grundlage, wir haben jetzt Lust darauf, aber jetzt wollen wir noch mehr erfahren, dass die das auch sich selbst auf die Reise begeben können. Und genau, bis
gern.
Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit.
Ja, sehr gern.
Und wünsche dir alles Gute für dein Referendariat. Ich hoffe, du kommst gut durch die Prüfung und durch den Sommer.
Ja, danke schön. Dann vielen Dank und ja, alles Gute.
Super. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, ihr hattet mit der Folge genauso viel Spaß wie wir. Wir haben, glaube ich, ganz viel über Mathematik gelernt und wie man sie auch mit Kindern schon entdecken kann. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch euch Tschüss zu sagen, eine gute Zeit zu wünschen und denkt dran, schaut einfach nochmal bei unserem heutigen Sponsor vorbei, das ist die Quick Online Akademie. Die bieten ganz viel zu pädagogischen Themen auf einem leicht zugänglichen digitalen Weg. Und die passende Adresse dazu ist www.qualität-kita.de. www.qualität-kita.de. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und bis dahin, tschüss und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.